Nachhaltig reich.
Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig reich Podcast. Heute geht es um unsere Böden und vor allem darum, wie wir unsere Böden fruchtbar halten können, für uns und natürlich auch für unsere Nachwelt. Und bei mir im Interview ist heute Henning Knutzen. Jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation, bevor ich Henning gleich begrüße. Der Diplom-Agraringenieur Henning Knutzen ist Biolandwirt und Geschäftsführer der Hamham GmbH, die sich die Umstellung landwirtschaftlicher Betriebe auf nachhaltige Humuswirtschaft zur zentralen Aufgabe gestellt hat. Henning betreibt einen biozertifizierten landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 100 Hektar Ackerfläche in Hürup. Das ist ganz im Norden Deutschlands in der Nähe von Flensburg. Darauf entwickelt und testet er seit 20 Jahren Systeme zur Humusbildung sowie Kompostierung, hat verschiedene Möglichkeiten im Praxistest entwickelt und darüber schon Bücher geschrieben sowie YouTube-Videos erstellt, aber er gibt auch Seminare und Vorträge. Jetzt möchte ich Henning aber gerne dazu nehmen und dich ganz herzlich begrüßen. Hallo Henning.
Hallo.
Begrüßen ist auch gut. Wir sitzen ja in deinem Wohnzimmer oder in deinem Esszimmer hier. Du hast mich netterweise eingeladen. Das müssen wir auch nochmal richtig stellen, bevor wir hier irgendwas falsch erzählen. Henning, wir starten ja immer traditionell bei der Person. Magst du uns einmal reinholen, wie du groß geworden bist? Ich vermute mal, als Landwirt warst du wahrscheinlich auch in deiner Kindheit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder war es bei dir ganz anders und du bist erst später zur Landwirtschaft gekommen?
Nein, ich komme direkt hier von dem Betrieb. Ich bin in Flensburg geboren und mein Vater hat den Betrieb geführt und bin insofern hier auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb auch groß geworden. Habe dann ein paar Jahre nach dem Abitur war ich zunächst in Neuseeland, habe da ein Dreivierteljahr gearbeitet als Melker und danach nochmal in Dänemark ein halbes Jahr als Futtermeister. Habe dann studiert in Kiel und Fachrichtung allerdings Tierproduktion, da war ich noch nicht so humusaffin wie heute und habe dann ein paar Jahre auch im Sozialbereich gearbeitet, im Martin-Stift in Flensburg und da bin ich eigentlich auf diese Thematik gekommen, weil das Martin-Stift in Flensburg gehört ja zur Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie und die haben in Altenholz ein Kompostierungsprojekt und eine Kompostanlage für Bioabfallkompost damals initiiert. Und sowas wollten wir auch in Flensburg machen, haben das aber damals nicht zurechtbekommen. Das war so.
Okay, wann war das ungefähr? Wann haben die in Altenholz da das Ding gebaut?
Das war 2008 muss das gewesen sein.
2008, okay, weil ich überlege gerade, in Büdelsdorf gibt es ja die AWR, die haben ja auch so eine Kompostierungsanlage. Die haben sie aber nachher gebaut, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wann die.
Ja, die waren in der Zeit auch in Gang. Als die alten Holzeranlage war eigentlich vorher da, und aber wesentlich kleiner auch. Und in Büdelsdorf hat man dann eine, das ist ja eine der größten Kompostierungsanlagen in ja, fast ganz Deutschland da von dem Bezugsraum, den sie inzwischen einnehmen.
Okay, und zu der Zeit, da warst du schon aber als Landwirt hier aktiv. Das heißt, du warst parallel dann noch.
Nee, da war ich im Martin-Stift bei der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie beschäftigt und habe nebenbei natürlich auch ein bisschen was auf dem Hof gemacht, wie man das so macht. Habe hier gewohnt, aber in Flensburg gearbeitet.
Okay, und da bist du dann auf den Geschmack sozusagen gekommen, dass man in die Richtung.
Da habe ich mich dann intensiv auseinandergesetzt mit Böden, mit Kompostierung, mit Humuswirtschaft. Habe ein paar Seminare besuchen können in Österreich auch. Und wo ich sagen muss, dass die Österreicher doch viel, viel weiter waren und sind wie die Betriebe in Deutschland.
Okay, woher kommt das? Weil die einfach flächenmäßig begrenzt sind, weil natürlich in Österreich an vielen Stellen wahrscheinlich durch die Gebirgslandschaft gar nicht so viel Fläche genutzt werden kann? Oder warum haben die sich da schon früher mit und intensiver mit beschäftigt? Was ist dein Gefühl?
Ja, da haben sich einzelne Personen, die Familie Lübcke, die haben sich sehr intensiv damit beschäftigt damals und haben auch mit so Seminartätigkeiten angefangen und die gibt es heute noch, diese Seminare dort. Das ist auch über die Kinder, über die Generation weitergegangen und haben da einen Hof gehabt mit, ich sag mal, 12 Hektar oder sowas und haben da Humuswerte drin gehabt von 12% selbst aufgebaut. Gewaltige Leistung auf diesen paar Hektar, die sie da hingekriegt haben. Und die haben aber international dann wieder Kontakte gehabt. Unter anderem habe ich mich da über die dann noch den Erhard Hennig kennengelernt, einer der führenden Kompost- und Humusforscher, die es in Deutschland gab. Der war damals noch so um die 80. Ist auch inzwischen verstorben, aber der war im deutschsprachigen Raum so der Vorreiter, würde ich mal sagen, in dem Bereich, wo viel gemacht worden ist. Mhm.
Du hast gerade erwähnt, dass die auf ihrem Hof, auf ihren 12 Hektar, da bis zu 12% Humus war das, oder?
Ja.
Was sie erreicht haben. Ich hab natürlich aufs Podcast-Interview vorbereitet, rausgelesen, dass 4% normal sei, Humus, was so
in Also Schnitt normal, ist, oder was oder wir was? Hier in Deutschland, in den Ackerböden haben, ist so 2-2,4%. Im Grünland ist es etwas höher, 3-4% etwa oder auch mal 4,5. Aber im Wesentlichen ist das nicht viel höher. Aber es gibt inzwischen eben auch viele Betriebe, die deutlich unter 2% wirtschaften. Und da ist es dann auch schon deutlich zu merken auf den Böden, dass die Probleme in der Ertragsstabilität und im Ertrag haben.
Mhm. Und die wahrscheinlich dann auch mehr beregnen müssen, mehr Kunstdünger zusetzen müssen und wahrscheinlich auch mehr mit, und auch gar nicht die hohen Erträge wahrscheinlich auf den Flächen haben, oder?
Ja, das Problem ist, dass sie ja vor allem, womit wir heute zu kämpfen haben, sind ja die extremen Klimageschichten, die wir im Augenblick haben. Wir haben einerseits häufig in der Relation jedenfalls wie früher deutlich mehr Trockenereignisse, Dürreperioden und auf der anderen Seite vor allem im Winter deutlich mehr Starkregenereignisse. Und wenn man das nicht, da hat der Bauer eigentlich keine Chance zu reagieren, außer über den Humusaufbau den Schwamm des Bodens wieder aufzubauen. Und wenn der Schwamm da ist, dann kann der eben das Wasser aufnehmen. Das läuft nicht oberflächlich ab, das erodiert dann nicht. Und wenn der Schwamm da ist, dann kann er eben auch über Dürreperioden von 6-8 Wochen gut überstehen. Mhm. Und das sieht man manchmal, wenn man so die letzten 2 Jahre haben wir ja doch deutlich Dürreperioden gesehen haben, wenn man durch die Gegend fährt. In Niedersachsen, der Mais war ja auch im südlichen Schleswig-Holstein, unheimlich viele Trockenschäden. Und auf einmal sieht man ein kleines Feld und da ist er trotzdem ganz grün. Und das ist ein sehr guter Hinweis, dass da eben der Humus doch sehr gut im Boden auch vorhanden ist.
Okay. Und was kann man konkret machen, um den Humusgehalt hochzufahren? Ich habe mich auch gelesen, dass es angeblich in der reinen Natur, wenn wir jetzt nichts machen würden, um die 1000 Jahre dauern würde, um 1% wieder aufzufrischen. Aber da gibt es andere Methoden, um das schneller als 1000 Jahre hinzubekommen, oder?
Also ich sag mal, das kann sehr lange dauern in der Natur. Zum Beispiel ein Wald ist ja ein System, wo etwas Humus aufgebaut wird. Aber das dauert eben viele, viele teilweise Jahrhunderte um 1%, das sind gewaltige Mengen, 1% Humus. Aber es gibt Methoden aus der Natur auch abgeguckt heute, die das deutlich schneller machen lassen können. Also ich sag mal, wenn wir jetzt wenn wir jetzt erst nur eine Monokultur haben, Mais, sag ich mal, die etwas humuszehrend ist und nichts machen, sondern Jahr für Jahr Mais anbauen, dann ist das in der Praxis vielleicht nach 30 Jahren merkbar, dass der Humus langsam etwas weniger wird. Wenn wir jetzt anfangen, eine Fruchtfolge-Gestaltung mit reinzunehmen, dass der Mais vielleicht nur alle paar Jahre kommt und dazwischen vielleicht ein Kleegras oder und das kann man immer erweitern. Ein Grundsatz ist, dass der Boden eigentlich immer grün sein sollte, wenn man Humus aufbauen will. Man sieht ja schon, im Ackerbau haben wir häufig Werte von 2,3% und im Grünland deutlich auch oft über 4%. Mhm. wenn wir jetzt den Ackerbau so behandeln oder so fahren wie Grünland, dann haben wir auch im Ackerbau die Möglichkeit, den Humusgehalt zu erhöhen.
Das heißt, immer Zwischenfrüchte einsehen, wenn man geerntet hat.
Zwischenfrüchte ist ein wesentlich gutes Thema. Hier oben im Norden ist es etwas schwieriger, weil wir die Zeiten einfach nicht so haben wie in Mittel- und Süddeutschland, bis von der Ernte bis zur Winterperiode. Mhm. Aber funktioniert natürlich auch hier, aber hier wird auch häufig mit Untersaaten gearbeitet. Das heißt, dass da mehrere Sachen schon vorher eingesät werden, zum Beispiel beim letzten Unkrautstriegelgang im Getreide. Und dann wächst das unterschwellig mit. Und wenn wir das Getreide jetzt abernten, dann wird es dann größer. Das praktiziere ich hier auch auf diesem Betrieb.
Das bedeutet, dass in dem Augenblick, wo der Mähdrescher kommt, das noch so flach ist, dass es nicht mit abgedroschen wird, sondern dann praktisch weiter wachsen kann.
Genau. Und da haben sich eben auch Firmen, große Saatgutfirmen drauf spezialisiert. Zum Beispiel die DSV oder auch hier in Lundsgaard, die Firma Petersen, die inzwischen Systeme anbieten, die auch passend gemacht sind. Da sucht man zum Beispiel als Untersaat eine Golfgräser und Kleesorten aus, die eben nicht groß werden und das Getreide behindern, aber trotzdem eine große Wurzelmasse bringen. Und die Wurzelmasse, je vielfältiger man das auf dem Acker hat, desto leichter funktioniert der Humusaufbau. Das ist einer der Standpfeiler. Allerdings ist das Ganze zum Humusaufbau, eigentlich muss man das Ganze als System verstehen. Da sind noch etliche andere Schritte geeignet, um Humus aufzubauen. Und man muss auch ein System versuchen einzusetzen, um es überhaupt nachweisen zu können. Mhm. Also das versuchen wir ja in unserem Projekt Humusreich, was wir zukünftig hoffentlich von unserem Verein Borben Ob in Gang setzen werden, was ganz gut aussieht im Augenblick, dass wir da eine Technik nachher auch haben, wo du es wirklich genau wissenschaftlich nachweisen kannst.
Okay. Kann man die Idee schon erzählen oder ist es noch so, ich sag mal, in einem Stadium, dass man noch nicht jetzt offen drüber reden sollte, was für Ideen da an der Stelle eingesetzt werden sollen?
Wir haben ja schon eine ganze Menge Vorarbeit gemacht und auch so an die 200 Hektar getestet und arbeiten dann mit einem zusammen, dem Dr. Sebastian Meyer, der da in München die Himmelszertifikate rausgebracht hat. Also der hat schon einige Hektar aufgebaut und mit der Initiative in Keindorf in Österreich, die eben auch solche Zertifikate seit Jahren auf den Markt gebracht haben, wo man versucht, das auszugleichen, was im Boden an Humusaufbau entsteht, entzieht der Luft natürlich CO2. Kohlenstoff. Und das kann man wunderbar umrechnen in CO2. Mhm. Und daraus kann man auch ein Zertifikatesystem entwickeln.
Ach so, dass man da sozusagen dann negative CO2-Zertifikate erreichen, genau. Dass man das aus man der Luft herauszieht.
Eine Kohlenstoffsenke schafft man damit. Aha. Und da gibt es faszinierende Möglichkeiten. Also wenn man sich einmal bewusst wird, dass dass in dem Boden eine unheimlich große Menge an Kohlenstoff gespeichert ist. Wenn man das einmal im Kopf hat, dann kann man eben auch merken, dass die Landwirtschaft in der Bekämpfung des Klimawandels eine sehr große Rolle spielen wird in Zukunft. Mhm. Und ich habe das immer so verglichen mit einem Apfel. Wenn ich einen Apfel in die Hand nehme und schneide da so ein Drittel raus und zwei Drittel rüber und sage den Leuten dann, stellt euch mal vor, das ist hier unsere Erde, dieser Apfel, dann sind zwei Drittel schon mal Ozean. Die lege ich mal zur Seite. Und wenn ich dieses eine Drittel, was überbleibt, dann nochmal in zwei Drittel und ein Drittel schneide, dann habe ich zwei Drittel, kann ich wieder zur Seite legen. Das sind Wüsten, eisbedeckte Böden und unfruchtbare Böden, die einfach keinen Humus enthalten und auch keinen Kohlenstoff. Und das letzte Drittel, da oben, die obersten 25 Zentimeter Schale, die man da, davon leben erstmal wir alle. Mhm. Und das hat heute auch schon ungefähr die 2- bis 3-fache Menge an Kohlenstoff in der gesamten Atmosphäre vorhanden.
Die 2- bis 3-fache Menge? Im Ernst, die Zahl kannte ich überhaupt nicht, okay?
Ja, und dann kann man sich mal bewusst werden, wie viel die Landwirtschaft eigentlich im Humusaufbau beitragen kann. Der Bauer selber muss natürlich sehen, dass er irgendwas hat, eine Antwort auf den Klimawandel. Der ist natürlich oft gefangen in den, ja, in den normalen Tagesabläufen und in der Liquidität und was weiß ich. Es gibt unheimlich viele Verordnungen und Gesetze, die das natürlich gar nicht berücksichtigen. Und gerade als die Düngeverordnung auf den Markt kam, dachte ich so, jetzt ist der Humusaufbau, das ist erstmal gestorben. Aber es gibt eben Techniken, mit denen man trotz allem das schaffen kann, ohne gegen irgendwelche Gesetze zu verstoßen.
Okay, was sind die Techniken, Henning? Erzähl mal ein bisschen was. Ich habe was von Holzkohle gehört, dass das eine Art und Weise ist, wie man praktisch Kohlenstoff in den Boden reinbringen kann. Ist das noch up to date oder ist das schon was, was vor 10 Jahren ausprobiert wurde und gar nicht mehr? Ich war mal auf einer Konferenz, das war bestimmt 2008, 2009, das war in Berlin und da war praktisch Holzkohle das Thema damals, dass man das in den Boden einbringt.
Also Holzkohle wird sicher auch eine große Zukunft haben. Man hat ja die in Französisch Guyana die Terra Preta wiederentdeckt. Das sind menschengemachte Böden, die riesige Mengen an Kohlenstoff speichern und wo man quasi Holzkohle mit tierischen und menschlichen Ausscheidungen kompostiert hat und dann da diese Böden menschengemacht aufgebaut hat. Und zwar schon vor Hunderten von Jahren und die halten bis heute diesen Kohlenstoff, sind hochfruchtbar und können auch hohe Erträge ohne irgendwelche weitere Düngung herstellen. Ja, die Holzkohletechnik, diese Terra Preta ist berühmt geworden und es gibt inzwischen eben auch Techniken, die, mit denen man das gut auch machen kann, die auch hier in Deutschland zugelassen, Pyrolyse-Techniken beispielsweise. Mhm. Wir haben auch vor, hier in Hürup was zu machen mit einem Nahwärmenetz, wo wir quasi die Energie, die bei der Holzkohle Herstellung entsteht, eben auch noch nutzt, um die nachhaltig in ein Wärmenetz dann nutzen zu können. Und die Kohle hat ganz vielfältige Aufgaben. Man kann mit der Kohle einmal, hat sie einen großen Wasserspeicher, aber die Kohle kann zum Beispiel auch Nitrat speichern, obwohl sie eigentlich, das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, eigentlich ist sie ein Kationspeicher und kann also Nährstoffe speichern und sie kann aber, Nitrat ist eigentlich ein Anion. Man weiß nicht genau, warum dieser Effekt so ist. Aber man könnte zum Beispiel die Nitratauswaschung, die unsere Böden und auch die, die Flüsse und Meere mit belasten, könnte man mit dieser Kohle, Biochar oder Biokohle nennt man sie heute, kann man sehr, sehr große Effekte erzielen. Mhm. Leider ist sie vom Handelspreis im Augenblick viel zu teuer, um riesig große Flächen zu machen.
Okay, das war damals schon das Thema. Ich glaube, die waren pro Tonne bei mehreren hundert Euro. Nee, das war immer, waren das die CO2-Vermeidungskosten, die sie da hatten, aber die waren immer dreistellig pro Tonne. Also es war immer tatsächlich sehr, sehr hoch. Da hat sich auch zwischenzeitlich nicht viel dran getan.
Um da einen wirklich messbaren Effekt rauszukriegen, braucht man eben enorme Mengen. Aber man kann zum Beispiel die Kohle einsetzen in einer sogenannten Kaskade, wenn man die zum Beispiel schon im Futter einsetzt, über die Kühe oder über die Schweine, dann hat man das Darmmilieu in der Regel sehr, sehr gut und fast alle darmgebundenen Krankheiten sind dann verschwunden.
Ach, die können von Tieren auch gegessen werden? So.
Ja, das tun sie sehr gerne.
Okay,
also gut. Die nehmen auch ungefähr so viel auf, wie sie brauchen. Aha. Also wenn man denen das so hinstellt, dann gehen sie dabei und fressen das halt.
Okay, das heißt, sie hat dann einmal den Vorteil im Darm der Kuh, des Schweines, was auch immer.
Genau.
Und dann ausgeschieden wirkt sie weiter
dann. Ausgeschieden habe ich sie dann gleich schon in der Gülle drin. Aha. Und dann sind die Geruchsstoffe in der Regel schon gebunden. Ich habe eine bessere Atemluft im Stall, zum Beispiel im Schweinestall. Der Ammoniakgehalt ist nicht so hoch. Und fürs Tierwohl ist es besser und letztendlich bringe ich dann auch über die Gülle oder über den Kompost oder über den Mist dann das wieder auf dem Acker aus. Mhm. Und viele Jahre war das so ein bisschen schwierig, weil die Kohle hatte keine Zulassung EU-weit, die durfte eben nur aus Holz hergestellt werden. Aber man kann sie ja theoretisch auch aus allen anderen organischen Stoffen herstellen. Wenn wir sie zum Beispiel aus einem aus Gärresten, aus Feststoffen oder was überbleibt, aus Stroh auf dem Acker oder landwirtschaftlichen Reststoffen, dann kann man wirklich große Mengen an Kohle auch herstellen. Und die ist inzwischen auch zugelassen, sogar im biologischen Landbau, sind natürlich Sachen zu beachten, Schadstoffe und zum Beispiel PAKs können in der Kohleherstellung entstehen und die dürfen gewisse Grenzwerte auf keinen Fall übersteigen.
Sonst PAKs waren diese?
Das sind polyaromatisierte Kohlenwasserstoffe, ja. Und die sind, das ist, sind organische Schadstoffe, die gehören nicht so auf den Acker. Mhm. Und da muss man eben aufpassen. Und das kann aber die Technik der Kohleherstellung, damit kann man kann das sehr gut untersuchen und man kann das eben auch sehr gut ausschließen.
Okay, spannend. Um ein Gefühl zu bekommen, du hast jetzt eben gesagt, dass praktisch in den Böden, also auch nur wirklich in den obersten 25 Zentimeter, ist mehr Kohlenstoff gebunden als in der Atmosphäre.
Ja, das ist faszinierend. Ist,
ne? Genau, da komme ich auch noch nicht mit klar, muss ich zugeben, weil ich die Zahl noch nicht kannte. Oder
dreimal sagt, ungefähr, zwei bis dreimal so viel.
Das schreibe ich mir gleich nochmal auf. Meine Frage wäre, die Wasserspeicherfähigkeit der Böden, um wie viel wird die erhöht? Sind das dann irgendwie 5%, 10%? Du hast eben gesagt, dann können 6 Wochen Dürre überstiegen werden. Hast du da auch ein Maß für? Ich sag mal, ein unbehandelter Boden schafft vielleicht 2-3 Wochen, der andere doppelt so lange? Oder was ist da so das?
Also wir machen zum Beispiel in den Bodenkursen ganz einfache Wassertests. Die bietet ja zum Beispiel die Frau Dr. Sonja Dreimann an. Und im süddeutschen Raum sind das im Wesentlichen Friedrich Wenz und Dietmar Neser. Und ich bin in den letzten Kursen hier oben mit Sonja, bin ich auch als Referent dabei gewesen und auch als gastgebender Betrieb. Und da nimmt man zum Beispiel ein großes KG-Rohr mit 35 cm Durchmesser und schlägt das ein in den Boden und simuliert einen Regenguss von, was weiß ich, 50 mm Regen. Mhm. Das kann man ja ausmessen und auslittern und misst dann die Zeit, wie lange dieser Regen braucht, bis der infiltriert ist.
Ach so.
Und wenn wir jetzt einen relativ schlechten Boden haben, wo wenig Humus ist oder der ist schon, wo die Krümel zusammengefallen sind, dann ist es so, dass das teilweise gar nicht in den Boden infiltrieren kann oder das dauert eben 10 Minuten und ein sehr guter Boden kann das in wenigen Sekunden teilweise aufnehmen. Das ist immer ganz faszinierend, wenn man das auf einem. Die meisten Äcker sind schon ein bisschen degradiert, wo eben auch Erosionserscheinungen stattfinden können. Und wenn man das gleiche System dann mit den Leuten vor Ort macht und geht an den Feldrand, wo eben kein Ackerbau über Jahrzehnte stattgefunden hat, und sieht dann, wie schnell es da infiltriert, dann hat man so eine Vorstellung, wie das funktioniert.
Okay.
Wie schnell das gehen kann und was wir vor uns haben als Aufgabe auch, um diesen Bodenschwamm wieder herzustellen. Mhm. Also wir brauchen stabile Krümel im Boden, aber da gehört eben das ganze System dazu. Und das ist aber eine weltweite Bewegung inzwischen geworden, die unter dem Namen regenerative Landwirtschaft läuft. Aha. Und für mich bedeutet diese Nachhaltigkeit eben, ja, wie soll ich sagen, der Begriff ist auch schon genannt worden mal, wir müssen eine Landwirtschaft betreiben, die enkeltauglich ist, sodass wir über die Generationen nachhaltig wirtschaften können. Und das ist eine aufbauende Landwirtschaft, also eine humusaufbauende Landwirtschaft.
Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gerade wo du es eben gesagt hast, dass dieses KG-Rohr, was darauf gepackt wird, dass es, ich sag mal, das Wasser anders aufnimmt, das kann auch eine Ursache für diese Winde an den Autobahnen sein, oder? Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass wenn diese Stürme aufkommen, gerade in den trockenen Zeiten, dass dann da manchmal diese Auffahrunfälle stattfinden, das hängt wahrscheinlich auch mit der Bodenqualität zusammen. Das wäre wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 20, 40, 60 Jahren dann nicht der Fall gewesen.
Also das sind ja Winderosionserscheinungen, vor allem im Frühjahr, auf leichteren Böden häufig. Aber es gab schon ganz große Erscheinungen, auch hier in Deutschland, in Brandenburg sind Auffahrunfälle passiert vor einigen Jahren, wo solche Sandstürme dann tatsächlich stattgefunden haben, die Mutterboden abtragen. Mhm. Da kann bei so einem Sturm in einer Nacht also erheblich an Boden verloren gehen.